Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einer lieben Kollegin von mir, Katrin Lehner, die ich vor ein paar Jahren bei der Ausbildung zur Sexualpädagogin kennengelernt habe. Katrin ist also Sexualpädagogin und arbeitet bei der Caritas mit Menschen mit Beeinträchtigung und hat auch mittlerweile ihre eigene Praxis. Katrin, kannst du dich vielleicht vorstellen und ein bisschen genauer davon erzählen, was du machst?
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich arbeite eben in meinem Grundberuf noch immer als Sozialpädagogin bei der Caritas im Freizeitbereich, also in der Freizeitbetreuung von Menschen mit Beeinträchtigung. Und bin auch für die Fachstelle in Österreich tätig, als Referentin für sexualpädagogische Workshops und habe mich auch im Jänner getraut, eine eigene Praxis zu machen für Sexualpädagogik. Genau, und das mache ich so. Ja.
Cool. Und ich glaube, Sexualpädagogik ist vielleicht für einige, die zuhören, noch ein ganz neuer Begriff. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was genau Sexualpädagoginnen machen?
Genau, also da muss man es ganz klar unterscheiden. Bei Sexualpädagogik geht es eben eher darum, hauptsächlich präventiv zu arbeiten. Das heißt, man befasst sich halt mit Aufklärung, mit einfach ein bisschen sexueller Entwicklung. Man begleitet Kinder, Jugendliche bei ihrer sexuellen Entwicklung. Man macht oft Infoveranstaltungen, speziell in meinem Beruf, also in meiner Tätigkeit als Referentin, arbeite ich ganz, ganz viel in Workshops mit Kindern, Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, also Pädagoginnen, Pädagogen und darf da alles erzählen, was ich zum Thema Sexualität so weiß und darf ihnen da ganz, ganz viel mitgeben und ganz eigentlich eine ganz spannende Arbeit machen. Bin ich sehr dankbar dafür, ja.
Ja.
Genau, dann gibt es eben auch noch einen zweiten Teil, weil ich gesagt habe, man muss klar unterscheiden, ich bin ja auch Sexologin, da geht es halt dann wie in meiner Praxis konkret darum, wenn jemand irgendwie sexuell vor einer Herausforderung steht, sich unwohl fühlt und so weiter, dann geht es halt wirklich konkret daran, das irgendwie zu verbessern, sodass es für denjenigen gut passt.
Mhm. Okay, also da geht es dann um Behandlung.
Genau, ja.
Genau. Sexologin ist so ein witziger Begriff irgendwie. Ich glaube, man könnte auch sagen Sexualtherapeutin. Genau. Aber stimmt natürlich beides, ja.
Genau, ja. Therapie hört sich immer so negativ an, so ein bisschen so pathologisch, also ist krank oder so.
Ja. Ja, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt als erstes nachfrage. bleiben wir mal bei deiner Vortragstätigkeit noch und gehe nachher noch auf die klinische Sexologie ein bisschen ein. Du hast gesagt, du gibst Vorträge für Kinder und Jugendliche. Also von welchem Alter an gibt es da Vorträge?
Also konkret bei dem Workshop-Design, auf dem wir auch arbeiten bei der Fachstelle, ist es so, dass wir in der dritten, vierten Volksschule eigentlich anfangen, mit den Kindern zu arbeiten. Jetzt werden manche sagen, oh Gott, was hat ein 7-, 8-, 9-Jähriger schon mit Sexualität zu tun? Naja, grundsätzlich finde ich es ja immer ganz gescheit, wenn man sich auf etwas vorbereitet, bevor es dazu kommt. Ja. Praktischer Vergleich, man lernt ja auch vor einer Schularbeit. Und es ist halt so, dass gerade dann in dem Alter von 8, 9, 10 Jahren beginnen ganz, ganz viele körperliche Veränderungen, die man eben eher in die sexuelle Entwicklung einordnen würde. Und gerade da ist es wichtig, dass man die Kinder aufklärt, dass man ein bisschen quasi einfach einen Raum bietet, wo sie auch Fragen stellen können. Es hat nicht jedes Kind die Möglichkeit, mit Eltern oder Bezugspersonen ganz offen Fragen zu stellen oder auch Antworten zu bekommen. Und da ist es eigentlich ganz hilfreich, dass da mal die Möglichkeit gibt, es einfach auszunutzen und über das Thema ganz offen und ganz ungezwungen zu reden. Jetzt ist es natürlich so, dass wir das alles sehr spielerisch machen. Es geht halt hauptsächlich um Pubertät, um Beziehung, Gefühle. Also das erste Hineinschnuppern in das Thema und ein bisschen mit den Kindern zu besprechen, was ja da in den nächsten Jahren bei ihnen so tun wird. Und das kommt sehr, sehr gut an.
Ja. Genau. Wir unterscheiden ja bei der in der Sexualpädagogik auch zwischen der kindlichen Sexualität und der Erwachsenensexualität. Kannst du da vielleicht ein bisschen noch drüber erzählen, weil kindliche Sexualität ist vielleicht auch ein Wort, das von manchen missverstanden wird, aber es unterscheidet sich eben grundsätzlich von der Erwachsenensexualität.
Ganz genau, ja. Also viele denken, wenn sie sehen, dass vielleicht ein Kind auch schon im Kindergartenalter oder eben später, wenn es zum Beispiel sexualisiertes Verhalten zeigt und so weiter, dass das immer gleich Hinweis auf Missbrauch sein sollte und so weiter. Dem ist nicht so. Natürlich muss man das immer beobachten, aber grundsätzlich haben einfach Kinder dann auch Interesse, den Körper kennenzulernen. Die wollen genau die Unterschiede wissen. Die schauen dann einmal, na, wie schaut dein Körper aus? Was hast du da? Ja, einfach ein bisschen das so kennenzulernen. Und kindliche Sexualität bezeichnet einfach das Interesse am eigenen Körper und zu schauen, was fühlt sich eigentlich gut an. Ein Kind ist ja zum Beispiel, wenn man es wickelt und die Mama oder der Papa oder wer auch immer das gerade macht, gibt die Windel herunter und das Kind greift sich zum Geschlechtsorgan. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele junge Eltern auch. Dann denkt man sich gar nicht so viel dabei, aber das Kind greift einfach dorthin zum Geschlechtsorgan, weil es ein gutes Gefühl macht oder weil es halt aufregend ist oder weil es entspannt, ja. Und ganz, ganz viele denken da dann gleich, oh, warum macht das Kind, tut da was weh? Nein, auch Kinder haben in ihrem Geschlechtsorgan die Nervenzellen, wie alle Erwachsenen auch angelegt. Und die finden es einfach als angenehm oder nehmen das eben zur Beruhigung oder finden es einfach gut, finden es schön. Die haben natürlich nicht wie Erwachsene vielleicht ein sexuelles Gefühl in dem Sinn, dass sie vielleicht sogar Fantasien dazu haben und so weiter, weil das wäre ja dann eher die Erwachsenen-Sexualität, sondern sie machen es einfach, wie schon gesagt, weil es ihnen gut tut und weil sie es angenehm finden.
Ja.
Genau, da muss man ganz, ganz gut unterscheiden. Und das ist auch was ich Pädagoginnen und Pädagogen immer wärmstens ans Herz lege.
Mhm. Genau. Was kannst du dann als Reaktion empfehlen? Weil ich glaube, bei vielen Menschen wäre wahrscheinlich die erste Reaktion, wenn sie jetzt ins Zimmer gehen zum Beispiel und man möchte der Tochter sagen, wir fahren in ein paar Minuten zur Oma und die 5-jährige Tochter ist gerade im Zimmer und spielt an den Geschlechtsteilen herum. Und ich glaube, die automatische Reaktion von vielen wäre wahrscheinlich so, boah, jetzt hör auf damit oder pfui,
ja,
oder
lass das.
Genau,
ja.
Nicht hingreifen. Genau. Wie kann man da gut reagieren in so einer Situation?
Wichtig ist generell, ich weiß, ich bin kein Fan davon, irgendwas immer zu überpädagogisieren oder ich weiß, das Leben ist nicht immer so, dass man perfekt vorbereitet ist auf jede Situation und man macht sich auch oft Sachen, wo man sich denkt, boah, das war jetzt nicht so gescheit, das ist vollkommen legitim. Grundsätzlich finde ich, ist es ein guter Tipp zum Thema Sexualität, einfach gelassen zu bleiben. Es soll auch Raum sein, dass etwas sein darf. Und wichtig ist eben, wie gesagt, gelassen zu bleiben und einfach vielleicht auch soziale Regeln festzumachen. Also ich finde es wichtig, dass Kinder oder auch Jugendliche irgendwo einen Raum haben, wo sie für sich sein können, wo sie sich selber berühren können, selber anschauen können und so weiter. Und wenn das zum Beispiel im Zimmer ist, würde ich das Problem einfach nicht sehen und vielleicht so sagen, wir fahren in 2 Minuten und das gar nicht so viel zu kommentieren, ja, weil es ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Das Kind hat Interesse am eigenen Körper, das macht sich selber ein gutes Gefühl und da ist ja prinzipiell nichts Schlechtes dabei, ja. Aber auch wenn das zum Beispiel, viele Eltern erzählen dann immer wieder, ja, aber was ist, wenn das zum Beispiel mitten im Supermarkt ist oder irgendwo anders, was halt gerade unpassend ist, dann einfach zu erklären, du kannst das für dich zu Hause machen, wenn es passend ist, in deinem Zimmer, wenn du für dich bist, aber hier passt das einfach nicht. Es ist genauso eine soziale Regel, als würde man sagen, weiß nicht, du kannst jetzt nicht da Nasen bohren oder
ja.
Es ist einfach, und viele Eltern, weil es so ein schwieriges Thema ist, erhoffen sich dann, dass wenn das einmal ausgesprochen ist, dass das Thema gelöst ist. Aber das ist wie bei allen anderen sozialen Regeln, bei Bitte, Danke sagen und so weiter. Das muss man einfach auch oft wiederholen. Ja?
Ja.
Wichtig ist, dass Kinder merken, dass es prinzipiell was Schönes ist, was Gutes ist. Nur, dass es halt so einen Rahmen dazu gibt. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Finde ich, weil das wäre sonst komisch, wenn man sagt, Sexualität ist was Schlechtes oder sich selber berühren ist grauslich oder pfui oder was auch immer. Ja. Wäre nicht sonderlich gut, auch für generell für den Selbstwert, finde ich, und für die sexuelle Entwicklung. Aber das ist natürlich, wenn man sein eigenes Kind, das man überhaupt nicht als sexuelles Wesen oft wahrnimmt, dann sieht, wie es sich selber berührt, ist es natürlich schon oft sehr herausfordernd, kann ich mir vorstellen. Deswegen einfach immer wieder bewusst machen und sagen, ja, es ist in Ordnung und ja.
Ja. Eine Sache noch, die ich zu kindlicher Sexualität gelernt habe, die für mich ganz interessant war, war, dass etwas als lustvoll empfinden, dass das für Kinder eine Gleichwertigkeit hat. Also ob sich ein Kind jetzt ans Geschlechtsteil greift oder ob das Kind jetzt Ball spielt mit der Freundin oder auf der Schaukel schaukelt oder jetzt einen leckeren Schokokuchen isst. Also das sind alles lustvolle Aktivitäten. Aktivitäten, die Freude und Lust bereiten und dass es für Kinder einfach noch gleichwertig ist, dass da eben diese erwachsenen sexuelle Komponente wegfällt. Weil für einen Erwachsenen ist es natürlich nicht gleichwertig, ob sich ja da jetzt jemand selbst befriedigt oder ans Geschlechtsteil greift oder ob man einen Schokoladenkuchen isst. Also es macht zwar beides Lust, es ist eine angenehme Aktivität, aber es hat dann natürlich eine ganz andere Bedeutung.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und da, wir sind halt immer gewohnt, das so zu sehen, wie wir denken. Und als Erwachsene, wenn wir wenn jemand daran denkt, dass er sich ans Geschlechtsorgan greift, dann ist es eben, wie du sagst, dann wird man das gleich als sexuelle Lust einordnen. Aber da müssen wir einfach ein bisschen umdenken und eben daran denken, dass es eine kindliche Sexualität auch gibt, beziehungsweise auch immer die Übergangsphase einfach, wo es noch nicht klar einordnenbar, einteilbar ist, ja. Genau. Ja, das ist sehr spannend. Also generell in der Ausbildung. Ich finde, ich habe ganz eine gute Ausbildung genossen und auch jetzt, ich mache gerade die Ausbildung zur psychosozialen Beraterin. Und da ist es auch so, ich bin schon gespannt, wie es da sein wird, aber es ist so, dass ich zum Beispiel, wie ich die Ausbildung zur Sozialpädagogin gemacht habe, sexuelle Entwicklung, das war so ein Kapitel, das waren die letzten 10 Seiten von generell vom Kapitel Entwicklung. Und das war dann, glaube ich, gern sowas, was die, obwohl wir wirklich tolle Lehrerinnen und Lehrer gehabt haben, das war sowas, wenn sie das halt zeitlich nicht mehr ausgegangen ist, dann hat man das halt ausgespart. Das ist halt sehr, sehr schade.
Genau. Ja, das ist mir im Studium, also im Psychologiestudium auch aufgefallen. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass das Thema irgendwann einmal maximal gestriffen wurde, aber dass wir es wirklich besprochen hätten und da wirklich drauf eingegangen wären, das war nicht so. Also es kommt dann danach, nach dem Studium gibt es dann schon Zusatzseminare, wo man das bearbeiten kann, das Thema, aber im Studium selber kommt es.
Ja, aber da muss ja das Interesse dann da sein. Also ich habe das auch gehabt, wie ich die sexologische Ausbildung gemacht habe. Da war das dann auch so, dass Kolleginnen und Kollegen teilweise, die im medizinischen Bereich waren, speziell auch zum Beispiel, ich kann mich erinnern an eine Kollegin, die war Gynäkologin, die hat gesagt, man befasst sich eigentlich das ganze Zeit mit dem Geschlechtsorgan und man bespricht über das Thema Sexualität so gut wie gar nicht. Das ist eigentlich schräg, weil sicher hat ein Geschlechtsorgan einer Frau oder eines Mannes auch andere Funktionen wie Ausscheidung und so weiter, ja? Oder bei einer Frau Geburt und so weiter. Ja, also es ist ja nicht nur Sexualität, aber grundsätzlich gehört, ist es ein großer Teil davon. Und das dann einfach so auszusparen und gar nicht als solches wahrzunehmen, ist eigentlich schräg, meiner Meinung nach.
Ja, da merkt man einfach, dass es eben noch ein tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft ist. Oder in allen Gesellschaften. Ja.
Aber ich finde, wir haben uns jetzt schon ganz, ganz viel erkämpft und es wird schon immer besser. Das Gemeine ist halt jetzt auch so dran, dass die Diskussion habe ich immer wieder mit Eltern oder Pädagoginnen und Pädagogen von Jugendlichen, dass die da sagen, ja, die sind ja alle übersexualisiert, die sind ja alle eh schon aufgeklärt, die sind schon so weit. Das Gemeine an der Geschichte ist, dass sie ganz, ganz viel mit diesen Themen konfrontiert werden, also Sexualität, erste Liebe und so weiter, aber sie bekommen total wenig brauchbare Infos für sie. Die meisten Jugendlichen, die fragen in den Workshops, was über Verhütung, die kennen sofort die besten Kondommarken, ihrer Meinung nach die besten Kondommarken und so weiter. Aber keiner von ihnen weiß, wie wendet man ein Kondom an oder ist es bei jedem so, selbiges bei Sextoys und so weiter. Jeder kennt Werbungen, jeder kennt Anbieter, aber Jugendliche sind halt dann mit der Frage alleingelassen, was sind das überhaupt, also was sind Sextoys, gehört das zur Erwachsenensexualität dazu? Weil es ist ja große Unsicherheit da, man weiß ja nicht. Wo soll man sich da einordnen? Man will auch immer ein Stück weit normal sein. Man will sich da nicht irgendwie blamieren.
Ja.
Dann halt so gemeine Sachen dann eigentlich davon auszugehen. Die wissen eh schon so gut Bescheid. Dann braucht man eh nicht mehr viel erzählen, aber dass die eigentlich viele Infos haben, die sie einfach nicht einordnen können, das ist halt dann ein bisschen blöd.
Das stimmt, ja. Glaubst du, dass Pornografie da auch einen Einfluss auf die Jugendlichen hat?
Auf alle Fälle. Also wir merken das auch teilweise schon in der Volksschule, muss ich sagen, dass Kinder da schon Kontakt mit irgendwelchen Fotos oder Videos gehabt haben. Die meisten, muss man wirklich sagen, halt unfreiwillig, weil es irgendjemand in der Gruppe geschickt hat. Es ist schon so, dass da teilweise dann ein verzerrtes Bild von Sexualität entsteht. Viele Jugendliche wissen nicht, oder sie wissen es schon, aber können es dann irgendwie nicht wirklich für sie einordnen, dass das eigentlich kein Dokumentarfilm ist, dass das eigentlich ein Fantasyfilm ist, dass es teilweise sehr übertrieben dargestellt wird oder oft sehr übertrieben, dass das ja sehr gekünstelt ist, und das können halt viele dann nicht einordnen, und dann kommt halt dann verzerrtes Bild von Sexualität und auch teilweise Leistungsdruck und so weiter.
Ja.
Ich merke aber bei Erwachsenen in der Praxis. Also.
Daran habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube, da geht es manchen Erwachsenen wahrscheinlich nicht anders.
Genau.
Weil es einfach auch so realistisch dargestellt wird oder auch so realistisch ausschaut. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Actionfilm anschaut, da ja, passieren einfach Dinge, die einfach so unrealistisch sind, dass das Gehirn ja versteht, dass das nicht so sein kann. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Superheld von einem Hochhaus runterspringt und dann am Boden landet und sich nicht verletzt hat, da wissen wir alle, okay, das ist gekünstelt. Das ist einfach so, ja, da wird mit Special Effects und so weiter gearbeitet. Aber bei Pornografie, da schaut es einfach so realistisch aus, dass man einfach da annimmt, dass es jetzt auch genauso wahr, wie es eben dargestellt wird. Und dass da auch ein Drehbuch dahinter steht. Und Kameraschnitt und so weiter, daran denkt man dann oft nicht.
Genau, das Gemeine ist aber auch, unser Gehirn lernt ja immer, und wenn wir uns die Bilder immer wieder reinziehen und nur das, speziell auch in den Anfangsjahren, wenn man sich nur mit dem beschäftigt, dann wird es irgendwann auch unbewusst, glaube ich, gefestigt. Also auch wenn man es rein kognitiv vom Denken her weiß, dass es gekünstelt ist, aber wenn ich mir das jeden Tag nur das anschaue und sonst keinen anderen Zugang mehr habe zu Sexualität, dann kann es natürlich schon sein, dass das dann einfach zu meinem Bild von Sexualität wird. Und das ist eigentlich dann das ich würde fast sagen, das Gefährliche daran. Sonst kann nämlich, ich bin kein Fan davon, Pornografie per se zu verteufeln, weil es kann eine gute Möglichkeit sein, sich zu erregen. Es ist für viele passt total gut. Es kann ein Zusatz, eine Bereicherung sein. Schwierig wird es immer, wenn ich limitiert werde, wenn ich mich nur mehr auf das konzentrieren kann und nur mehr durch das in Erregung kommen kann und so weiter. Das ist dann eigentlich das Gemeine. Und auch bei Jugendlichen, die vielleicht noch so gar nicht so Erfahrungen sammeln haben können. Und das ist die einzigen Erfahrungen, die sie, also sind, die sie sammeln am Anfang, wird halt das Bild dann von Sexualität ganz ein anderes. Ja.
Ja. Und hast du den Eindruck, dass sich die Jugendlichen dann auch gut abgrenzen können? Also, dass sie schon verstehen dann, dass es einfach gekünstelt ist, dass es eben ein Film ist und dass es mit echter Sexualität nichts zu tun hat? Oder hast du eher öfter das Gefühl, dass sie das wirklich als Anleitung verwenden und vielleicht auch verwirrt sind oder nicht genau wissen, wie und was jetzt echt ist und was nicht?
Ja, teils, teils. Also, es ist schon so, dass wenn wir darüber reden in den Workshops, und man muss halt gleich mal dazu sagen, wir reden ja ganz allgemein über die Dinge. Also wie jetzt wirklich die Denkweise von Jugendlichen im Detail ist, das erfahren wir ja logischerweise nicht, weil sie trotzdem in den Workshops eine gewisse Anonymität haben. Ja, und das soll auch so sein. Aber wir bekommen dann schon mit, wenn wir über Pornografie sprechen, meistens kommt das Thema auch relativ rasch von ihnen, dann ist es oft so, dass sie sagen, ja, sie wissen eh, dass das ein Blödsinn ist und das ist ja alles Fake und so weiter. Also da bin ich wieder bei dem rein kognitiv, wissen es viele. Aber sie sind dann, das merkt man dann speziell bei den anonymen Fragen, sie sind dann sehr unsicher und es kommen halt dann schon viele Fragen, wo man das Gefühl haben könnte, dass die schon aus der Ecke Pornografie kommen, also zur Penislänge und so weiter. Weil warum sollten sie sich sonst mit dem Thema befassen? Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann einerseits weiß man schon, dass prinzipiell das übertrieben dargestellt ist und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon bei vielen dann so ist, so, ja, aber der Teil stimmt jetzt oder stimmt der nicht? Ja.
Ja.
Also es ist natürlich schon so, dass sie beeinflusst werden und dass sie hinterfragen.
Ja.
Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Hat sich in den letzten Jahren schon, ist es noch mehr geworden, seit ich jetzt, ich bin jetzt seit 5 Jahren in der Sexualpädagogik gegeben. Und es hat sich schon in den letzten 5 Jahren, und das bestätigen auch Kolleginnen und Kollegen, die schon noch länger dabei sind, schon noch mehr, also es geht schon noch mehr in die Richtung Pornografie und so weiter. Weil es einfach leichter verfügbar ist durchs Internet.
Ja. Was wäre da dein Ansatz, wie man da als Mensch gut damit umgehen kann? Weil im Moment ist es eben so, dass es einfach sehr einfach verfügbar ist. Es gibt da keine großen Beschränkungen.
Gut, das ist eine sehr gute Frage, eine sehr umfangreiche Frage. Ich glaube, da müsste man schon bei Selbstwert und so weiter ansetzen. Also, ja. prinzipiell ist einfach, finde ich, da liegt da die Aufgabe ein Stück weit bei Erwachsenen, dass sie die Jugendlichen gut begleiten. Dass sie auch ein Gespräch suchen und nicht nur sagen, warum hast du das am Handy und wie arg ist denn das, sondern wirklich das zu besprechen und was denkst du darüber und glaubst du, dass das echt ist und so weiter, ja. Es kommt halt dann immer darauf an, was da im Möglichen auch für die Erwachsenen ist, weil man hat ja auch teilweise seine eigenen Grenzen und sagt, na, das wird für mich nicht passen, das zu besprechen. Jugendlichen gebe ich einfach immer wieder gern mit, dass das einfach genauso wie auf Magazinen und so weiter, die Körper übertrieben sind, dass sie der Vergleich mit einem Actionfilm, den du vorher auch gebracht hast, den nehme ich auch ganz gern, dass das einfach wirklich sehr übertrieben ist und das immer wieder zu wiederholen. Und wir besprechen dann oft das Thema, warum ist, weil in Österreich ist es ja so, nach dem österreichischen Gesetz, dass man ab 14 quasi, ich finde das nicht so gut, die Formulierung, aber Sex haben darf, ja, also dass es halt einfach straffrei ist, wenn man mit jemand anderem Sex hat, dass das passt, ja. Und warum darf man dann erst ab 18 Pornos schauen? Und das ist immer sehr interessant, weil sie dann sagen, ja, weil es teilweise Gewalt zeigt und so weiter. Ja, das stimmt, aber warum ist es so? Weil man vorher mal Sexualität so kennenlernen sollte, wie sie wirklich ist, im eigenen Tempo, wie es für einen passt. Soll was Angenehmes, was Schönes, was Lustvolles sein. Und erst dann kann man sich, wenn man das möchte und wenn es für einen passt, Bilder von außen dazu holen.
Ja.
Weil es halt wirklich teilweise dann ganz, also Bilder sind, die für die Jugendlichen nicht integrierbar sind in die eigene Sexualität. Und ist ja auch in Ordnung so, ist ja auch gut so, ja. Aber wie gesagt, Pornografie per se ist jetzt nicht was Negatives und das sage ich auch immer wieder in den Workshops. Aber immer wieder gut zu schauen, was passt für mich, was ist angenehm und auch gut zu unterscheiden bei Pornografie. Was finde ich jetzt einfach aufregend, dass ich mir das anschaue? Was finde ich erregend? Aber was ist dann wirklich meine Sexualität im Sinne von, was will ich leben, was will ich selber spüren und so weiter? Weil das ist ja auch ein Riesenunterschied. Wenn man beim Action bleibt, man findet es zwar spannend und aufregend und man ist ganz, ganz angespannt, wenn man sich das anschaut, wenn der eben vom Hochhaus springt. Das heißt aber nicht, dass man es selber gerne machen würde.
Ja.
Und da nochmal gut zu unterscheiden und gut auf einen zu schauen. Und das appelliere ich sowieso immer an die Jugendlichen, dass sie wirklich schauen, was ihnen gut tut und dass man sie bei Sexualität nur das herausnehmen darf und soll, was für einen super gut ist. Alles andere lässt man einfach weg.
Ja.
Genau.
Ja, ich habe mir da auch so einen Gedanken drüber gemacht. Weil ich ja auch mehr Inhalte gerne rausbringen würde in dem Bereich, Sexualpädagogik, Sexualität. Und für mich ist da die Antwort einfach Empowerment. Wie kann man den Mensch jetzt so stärken, dass die Person in sich selber stabil ist, mit der eigenen Sexualität das entwickeln kann, damit das, was im Außen ist, einen nicht umhaut, sondern dass man es einfach konsumieren kann, wenn man es konsumieren will, oder halt nicht konsumiert, wenn man auch keine Lust hat.
Genau, und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, da müsste man eigentlich schon anfangen bei Selbstwert und so weiter. Weil es ist erschreckend, wenn man auch darüber nachdenkt, dass viele Jugendliche schon mit 10, 12, 13, 14 total unzufrieden sind mit ihrem Körper, zum Beispiel. Das beeinflusst dann natürlich auch und dann schmeißt dann sowas auch viel leichter um, als man würde sagen, ja, ist ja eh alles fake, ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Ja, nur als eines von vielen Beispielen. Genau, na, da gebe ich dir recht.
Ja. Ja, aber ich denke, das sind die Workshops schon mal ein guter Ansatz, dass man einfach zum Überlegen anregt, dass man einen Raum bietet, wo Fragen gestellt werden können. Und ansonsten, wie wir vorher auch besprochen haben, Sexualerziehung von Anfang an, weil ein guter Selbstwert da wird ja der Grundstein schon ganz früh gelegt. Den entwickelt man ja nicht erst mit 14, 15, sondern da sammelt man ja die Erfahrungen von Geburt an. Und wenn man da einfach die Erfahrung macht, man ist super, so wie man ist, dann baut sich eben...
Mein Körper ist wertvoll, der gehört nur mir.
Genau.
Ganz was anderes.
Wobei ich schon noch ein großer Fan bin, davon zu sagen, auch Menschen, die jetzt in ihren ersten Lebensjahren oder vielleicht bis ins Teenageralter oder hinaus dann noch eher ja nicht die günstigste Entwicklung hatten oder schwierige Erfahrungen hatten, und da geht es, glaube ich, vielen Menschen so, dass man trotzdem einen gesunden Selbstwert entwickeln kann.
Man muss dann sehe wahrscheinlich die besten Beispiele in meiner Praxis, die dann teilweise auch mit 50 da sitzen und sagen, okay, jetzt man natürlich nicht so, aber jetzt arbeiten wir mal am Selbstwert. Ja? Also das ist schon der Fall und es ist nie zu spät und es ist immer gut, wenn man das einfach für sich selber macht. Ja? Wie du sagst, da gibt es keine Deadline, wo man was versäumt hat.
Genau. Genau, ja. Ja, sehr schöner Ansatz. Kannst du vielleicht ein bisschen generell erzählen über deine Praxis? Mit welchen Anliegen kommen Menschen zu dir in die Praxis?
Ja, also die Anliegen sind sehr, sehr unterschiedlich. Das weiß ich auch grundsätzlich aus der Ausbildung, hat sich aber auch jetzt in den letzten Monaten sehr bestätigt. Es ist dann sehr unterschiedliche Anliegen. Es gibt eigentlich fast nichts, was es nicht gibt, was ich eigentlich auch voll fein finde, weil es hat halt jeder so sein Thema, an dem er arbeiten möchte. Es ist grundsätzlich so, dass es halt natürlich sehr oft speziell, weil ich ja immer als Sexualpädagogin tätig bin, es sie um Themen wie Orgasmusfähigkeit, Körperwahrnehmung, aber vielleicht auch Schmerzen im Geschlechtsverkehr. Also um solche Themen kann es sich handeln. Und es ist aber auch oft so, dass wir dann, dass vielleicht Mann oder Frau zu mir kommen, die irgendwie glauben, sie haben vielleicht kein Lustempfinden, und dann kommen wir vielleicht in ein ganz anderes Thema. Also es ist sehr, sehr sehr unterschiedlich, sehr vielfältig. Jeder Weg ist auch ein anderer, was ich voll nett finde. Und ja, also die Anliegen sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich könnte es eigentlich, da könnte jetzt nur ewig Beispiele weiter nennen. Das ist sehr schwierig einzugrenzen. Aber grundsätzlich immer, wenn jemand das Gefühl hat, dass er an der eigenen Sexualität was vielleicht auch verändern, erweitern möchte oder vielleicht auch einfach wissen möchte, wo er steht oder sie steht.
Ja.
Genau. Ja, oder ich habe auch schon gehabt, dass Eltern zum Beispiel auch zu mir gekommen sind mit dem Thema, dass sie bei der Unterstützung in der sexuellen Entwicklung bei ihren eigenen Kindern überfordert waren, dass sie gesagt haben, sie wissen nicht, wie sie was beantworten sollen und so weiter, und da einfach um ein bisschen einen Input zu bekommen. Also man sieht eigentlich alles, was mit Sexualität zu tun hat.
Ja.
Genau, sehr, sehr vielseitig.
Und hast du das Gefühl, dass das Menschen viel Überwindung kostet, zu dir zu kommen?
Also ich glaube auch wirklich auf alle Fälle, dass es so ist. Es ist halt schon so, dass es ein sehr sensibles Thema ist. Ich weiß auch, ich bin mit vielen Ärztinnen, Ärzten und so weiter in Kontakt, die quasi meine Adresse weitergeben, wenn sie irgendwo merken, okay, da könnte Bedarf sein, und dass es oft sehr lange braucht, bis die Leute sich dann bei mir melden. Ich glaube, der Schritt ist schon ein sehr großer, die Hemmschwelle ist auch sehr groß. Aber was dann so ist, ich kriege auch oft die Frage, aber wenn die dann bei dir sind, reden die dann gleich so offen drüber? Ja, also das muss ich echt sagen, das ist dann wirklich der Fall, weil ich glaube, wenn der Schritt einmal geschafft ist, dass man hingeht und dass man sich einen Termin ausmacht, dann glaube ich, ist es meistens so, dass man wirklich dran arbeiten will, man will was verändern, und dann sind die meisten sehr, sehr motiviert.
Ja.
Genau. Und es ist halt immer auch so, wie generell in jeder Beratung, in jeder Therapie, es kommt halt immer auf die eigene Motivation drauf an. Also ich könnte die besten Lösungs- oder Erweiterungsansätze geben oder Vorschläge geben, wenn die Leute das selber nicht wollen und selber auch so nicht fühlen, dann bringt das nichts. Also man muss es gemeinsam einfach erarbeiten und anschauen, was passt.
Wobei man natürlich theoretisch auch kommen könnte, einfach weil man sagt, man will sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen.
Unbedingt, und es wäre so fein, und ich habe auch schon so Menschen gehabt, und ich finde das total super.
Ja.
Es ist Regel ist es halt so, dass es dann eher Menschen sind, die vielleicht wirklich schon immer einen Leidensdruck verspüren. Aber es wäre natürlich voll gescheit, wenn Menschen schon viel früher kommen würden und sich mit dem Thema befassen, bevor das immer größer wird und immer schwieriger für sie wird. Ja.
Und hattest du auch schon Klienten, die dann mit Themen gekommen sind, die sehr schambesetzt sind? Also Sexualität ist ja generell noch, wie gesagt, ein Thema, das oft einfach schambesetzt ist oder wo man einfach vielleicht nicht jetzt mit jedem drüber redet. Aber ich denke, manche Problemstellungen sind vielleicht nochmal schambesetzter. Zum Beispiel, wenn man einen Fetisch in eine bestimmte Richtung hat oder wenn man sexuelle Präferenzen hat, die jetzt gesellschaftlich nicht angesehen sind.
Ja, also auf alle Fälle, das war auch schon der Fall. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass für viele dann, wenn sie merken, dass in der Praxis so ist, dass das einfach sein darf und auch in dem Moment sein soll, dass man darüber spricht und dass man einfach schaut, wie es so ist und wo man steht, dass es sehr entlastend sein kann und dass das auch schon viel auflöst. Wenn man einfach einmal hört, das ist okay und wir besprechen das jetzt einfach einmal. Ja.
Ja.
Das nicht immer gleich in die Wertung zu gehen oder gar nicht in die Wertung zu gehen eben, sondern das wirklich einfach mal zu sehen, so wie es ist. Und als Teil auch anzunehmen von einem. Ja. Und dann halt, das macht schon viele Möglichkeiten auf, viele Räume auf, die vorher vielleicht nicht so wahrgenommen wurden.
Ja.
Genau. Und relativ hilft dann auch vieles. Also ja, es ist dann auf einmal gar nicht mehr so arg schlimm oder so tragisch.
Ja. Mm. Was wäre das zum Beispiel?
Boah, also sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde jetzt auch von der Praxis eigentlich nichts ausplaudern. Aber es sind halt schon, wie du sagst, oft Themen wie Fetisch oder irgendwie generell spezielle Wünsche bei Sexualität. Auch teilweise wirklich Limitierungen, was die Menschen dann als solches empfinden.
Mhm.
Weil vielleicht der Partnerin, der Partner, auch wenn es vielleicht gar nicht gesellschaftlich so kritisiert werden würde,
mhm,
aber es ist ja schon mal für diejenigen ganz, ganz tragisch, wenn es der Partner oder die Partnerin kritisiert.
Ja.
Da kann das eines der Sachen sein, wo wir sagen würden, ich sage jetzt 90% von uns sagen würden, jo, eh nicht so tragisch, wenn's wem taugt.
Mhm.
Aber wenn es für das Gegenüber auch nicht okay ist, kann das auch zu einem Problem werden.
Ja.
Genau. Ja. Oft ist aber auch der Fall, muss man sagen, in der Praxis, was ich sehr spannend finde, dass jemand kommt und das Problem eigentlich beim Partner, bei der Partnerin sieht und jetzt versuchen möchte, mit mir die Partnerin,
den Partner zu verändern
oder so, oder das zu besprechen. Und das ist natürlich was nicht in meinem Möglichen ist. Ich kann immer nur mit den Menschen sprechen, die gerade bei mir sitzen und kann das Thema bearbeiten, aber ja. Oft kommt man dann eh drauf, dass vielleicht auch irgendwo anders Themen sind, die man gut besprechen sollte. Aber das ist auch immer wieder so ein Phänomen, gerade in partnerschaftlichen Themen. Sehr, sehr spannend.
Ja, ich glaube,
das ist ganz eine feine Arbeit. Ich mache es sehr gerne.
Ja, na, klingt echt super.
Ja.
Na, ich glaube, zusammenfassend kann man so zur Praxis sagen, dass es einfach nichts gibt, was es nicht gibt, denke ich.
So ist es.
An sexuellen Fragestellungen, Themen, Präferenzen, Problemstellungen oder einfach nur Interesse. Und dass man das einfach auch ansprechen darf. Und das ist super, wenn man da jemanden hat, wo man das Gefühl hat, der Person kann man vertrauen und da kann man sich auch drauf verlassen. Das bleibt einfach in diesen vier Wänden. Das wird jetzt nicht nach außen getragen. Ja,
genau so ist es, ja, und das soll es auch einfach sein, ja. Also, manchen ist es wirklich so, die kommen dann einfach und denen geht's besser, weil sie schon mal mit jemandem drüber gesprochen haben.
Mhm. Ja, klar.
Genau. Ja.
Und dann wollte ich noch auf deine Arbeit bei der Caritas eingehen.
Mhm.
Da arbeitest du ja mit Menschen mit Beeinträchtigung.
Genau, ja.
Da hätte es mich interessiert, wie hat sich da deine Arbeit verändert, seitdem du Sexualpädagogin bist, beziehungsweise wie tritt da das Thema Sexualität auf? Also mit welchen Situationen, wo Sexualität eine Rolle spielt, bist du da konfrontiert?
Ja, also das Spannende ist, ich habe ja zeitgleich, wie ich die Sexualpädagogik-Ausbildung begonnen habe, habe ich in meinem jetzigen Job begonnen. Also das war eigentlich wirklich ganz parallel und habe da mitwachsen dürfen auch. Und es ist natürlich so, ich arbeite im Freizeitbereich. Also es ist jetzt, ich bin quasi in der ganz alltäglichen Betreuung. Und es ist schon sehr spannend, speziell weil Kolleginnen und Kollegen wissen einfach, was ich mache. Mhm. Und es ist halt schon oft so zwischen Tür und Angel, dass Fragen kommen, dass man entweder auch beruflich oder auch privat, also passiert immer wieder. Ich sehe jetzt vieles anders. Ich sehe auch vieles kritischer, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Aber ja, es ist schon praktisch, auch die Klienten und Klientinnen wissen, dass ich das mache beruflich. Also ich mache da kein Geheimnis draus. Und jetzt ist es halt oft so, dass sie auch bei Beziehungsthematiken oder auch sexuellen Fragen, das schon immer wieder vorkommt, dass sie mich darauf ansprechen, dass sie um Hilfe, um Rat, um Infos bitten. Es ist halt immer recht lustig, wenn wir drüber sprechen. Also sie finden das alle immer recht witzig. Aber dass es schon eigentlich ein Thema ist, das wir schon immer wieder besprechen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was sie bei mir, glaube ich, schon dadurch nicht verändert hat, weil ich es vorher eben noch nicht so viel gemacht habe, aber ich komme doch immer wieder in Pflegesituationen. Also in der Freizeitbetreuung ist es natürlich eher weniger, aber doch. Und dass man auch die Körperpflege anders macht und anders sieht. Weil doch vielleicht noch mehr hinterfragt wird, wie geht's dem Gegenüber jetzt bei der Körperpflege? Ist das gerade übergriffig? Ist das eine Situation, die für den passt und so weiter, was vielleicht manche gar nicht so hinterfragen würden, würde ich fast behaupten. Ne? Mhm. Und das einfach sich nur mal bewusst zu machen, dass das ein Körper ist mit Wahrnehmung, Empfindung und so weiter. Weil man ist dann so ein bisschen dazu verleitet, wenn man das jahrelang macht, dass das irgendwie ein bisschen so mechanischer anzugehen.
Ja.
Das ist so. Das kann sich, glaube ich, auch jeder, der in der Pflege über Jahre arbeitet, wird das bestätigen können, dass das irgendwann so normal wird, dass man das gar nicht mehr dran denkt, dass das gerade ein Mensch ist. Und das ist ein Problem. Das kommt immer wieder. Ich habe Gott sei Dank eher wenig damit zu tun, aber das einfach nur mal zu hinterfragen, das merkt man schon extrem, dass ich da sehr, sehr sensibel geworden bin dadurch. Und dass ich finde, dass da viel mehr drüber gesprochen gehört und dass das da liegt an keiner Schuldzuweisung oder so, sondern einfach das nur mal bewusst zu machen und so. Also das merke ich schon, dass sich das extrem verändert hat.
Ja.
Oder dass man ihm vielleicht ein bisschen, natürlich, wenn es dann auch um Sexualität geht, wenn es um Beziehung geht und so weiter, dass ich mir, glaube ich, dann auch ein bisschen hinhöre. Ja?
Mhm.
Da bin ich auch dann teilweise ein bisschen neugierig, im Sinne von einfach, ich höre mir mal an, was ich so mitkriege. Ja?
Ja.
In der Arbeit. Also das ist schon sehr spannend. Man hört und schaut einfach anders hin.
Mhm, ja.
Genau.
Und hast du den Eindruck, dass mit der Sexualität von Menschen mit Beeinträchtigung anders umgegangen wird als mit der Sexualität von Menschen ohne Beeinträchtigung?
Also ich habe ja das große Glück, dass in meinem Kolleginnen-Kollegen-Umkreis alle sehr, sehr offen sind, das gut besprechen. Wir haben eine tolle Leitung, die das, oder in den umliegenden Leitungen, die das sehr, sehr gut wahrnehmen und annehmen, dass Beziehungen sein dürfen und sollen und können und dass da auch Raum und Möglichkeit gibt, das auszuleben und so weiter. Ich habe oft eher das Gefühl, dass so Beziehungen leben und Sexualität leben für die Angehörigen sehr schwierig ist, das anzunehmen. Und ja, dass da oft dann ein bisschen zu Diskussionen kommt. Aber eigentlich muss ich wirklich ehrlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass bei uns halbwegs gut damit umgegangen wird. Natürlich gibt es da strukturelle Vorgaben und ja, es gibt halt dann oft mehr Überlegungen, als wie man jetzt einfach sagt, ja, rein sexuell betrachtet, sollte es so und so sein. Ja. Aber ich finde, dass viele ganz, ganz gut begleitet wird. Natürlich ist es schon so, dass viele, glaube ich, wenn man die fragt, nie sagen würden, ja, na sicher, die Klientinnen und Klienten, die leben sexuell, also sind sexuell aktiv und so weiter. Ich glaube schon, dass sie viele nicht als sexuelle Wesen in dem Sinne sehen. Das glaube ich schon. Aber das ist ja auch in Ordnung, solange sie die Möglichkeit einfach haben, das zu leben. Weil wer darf vorgeben, wer Sexualität leben darf und wer nicht. Ja.
Aber schön, wenn das bei euch ein Thema ist, über das man ganz offen sprechen kann und wo den Menschen auch die Möglichkeit gegeben wird, sich damit auseinanderzusetzen.
Auf alle Fälle, ja. Also habe ich schon den Eindruck, was ich halt so wahrnehme, ist, dass bei uns zumindest in der Region geht es eigentlich ganz gut. Was sehr schwieriges Thema generell ist in Bezug auf Menschen mit Beeinträchtigung und Sexualität, ist Kinderwunsch. Mhm. Dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die einen Kinderwunsch haben.
Ja.
Und das aber dann irgendwie schon so bei den meisten so wäre, dass halt das nicht, dass sie das Kind selber nicht dann aufziehen können dürfen. Mhm. Weil es einfach teilweise eben nicht fähig werden dazu, dass sie so wirklich so 100% um das Kind zu kümmern. Ja. Und das ist halt dann schon für viele Klientinnen und Klienten sehr, sehr schwierig, weil sie eigentlich wirklich einen Wunsch hätten, noch Familie, Kinder und so weiter. Und das einfach so nicht lebbar ist für viele und ihnen das auch bewusst ist. Und das ist halt schon wirklich zart. Also, anders kann ich nicht sagen. Das ist wirklich mühsam.
Wie wird damit dann umgegangen bei euch?
Viele Gespräche, viel Aufklärungsarbeit darüber, was ein Kind wirklich bedeutet. Weil viele sehen halt, ja, das ist halt lieb und man hat dann ein Kind. Und für viele ist das auch ein bisschen so, alle anderen machen es auch so, ich will das auch. Aber was das halt dann wirklich bedeutet, quasi das dann wirklich genau zu besprechen und auch wirklich abzuklären, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass das Kind auf Dauer nicht immer bei ihnen sein kann. Mhm. Wirklich gut zu besprechen und sie darauf vorzubereiten. Und dann ist es halt so, dann ist es, glaube ich, schon bei vielen, dass das ein bisschen so wirkt, das würde man es ihnen eben ausreden und dann ist die Frage, wie stark der Wunsch dann wirklich da ist. Das muss man dann schauen.
Ja.
Ja, es ist wirklich ein sehr sensibles und ein sehr schwieriges Thema, da könnte man über das auch noch.
Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, du müsstest eigentlich eine eigene Podcast-Folge dazu noch machen.
Genau. Na, ja. Meistens wird der Sexualität eher zum Thema im Behindertenbereich, wenn es zu sexualisierten Verhalten kommt. Mhm. Wenn sie jemand mitten im Gruppenraum zum Beispiel selber befriedigt und so weiter. Das ist viel eher Thema als das andere mit Kinderwunsch und so weiter. Und eher quasi zu sozialen Problemen kommt.
Ja. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Also prinzipiell ist es einfach so, dass ich sage, du, das ist okay, aber du musst es in dem Zimmer machen oder halt irgendwo, wo halt wie die Struktur da ist oder zu Hause oder wo auch immer. Ja. Einfach immer wieder wiederholen. Vielleicht auch Alternativen anbieten, wenn man jetzt merkt, es hilft dann jemandem, wenn er sich einmal 10 Minuten am Gymnastikball setzen kann oder schaukeln gehen kann oder was auch immer. Dass man einfach schaut, was für denjenigen oder diejenige gut passt. Da einfach was zu erarbeiten, wo es quasi eine andere Möglichkeit gibt, außer dass man eben vielleicht sich nackt auszieht im Gruppenraum und sich selber zu befriedigen. Genau.
Ja, das mit dem Gymnastikball oder mit dem Rutschpferd, das habe ich eben auch schon mal gehört. Das fand ich auch sehr spannend. Also sehr gute Alternative, weil man sich da eben, oder weil sich die Person, um die es eben dann geht, sich dann auch gut genital spüren kann.
Genau.
Um das wenn man auf diesem Hupfball sitzt, genau.
Das Angebot, das sozial akzeptierter ist.
Genau.
Genau, das kann Sitzballkisten, das können ganz, ganz viele verschiedene Methoden sein. Kann man übrigens genauso auch bei Kindern verwenden.
Mhm. Also, genau, ja. Kommt ja bei Kindern auch öfter mal vor, dass sie sich in der Schule oder im Kindergarten ans Geschlechtsteil fassen, genau. Wenn es dann so Hupfbälle gibt, wo man sich draufsetzen kann.
Oder Sitzballkisten werden in der Schule gern genommen oder so Hocker, die beweglich sind und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um zu schauen, dass das Kind so gut wahrnehmen kann, ohne dass das jetzt andere Kinder oder andere Menschen als irgendwie wertend, also irgendwie werten würden.
Ja. Ja, was mir dazu noch einfällt, ist, dass ja Sexualität kein getrennter Bereich ist, sondern dass unsere Lebensbereiche ja alle miteinander einfließen. Und das, was man in anderen Lebensbereichen macht, beeinflusst ja auch die Sexualität, zum Beispiel die Bewegung. Weil ich denke, dass man so sexualisiertes Verhalten zeigt oder sich eben zum Beispiel ans Geschlechtsteil greift in Situationen, wo es unpassend ist. Also zum Beispiel bei Kindern ist es ja dann oft so, dass die einfach auch wenig Bewegungsspielraum so im Alltag haben, dass sie einfach wenig Möglichkeiten haben, wie sie sich sonst irgendwelche angenehmen, lustvollen Erlebnisse schaffen können. Und dann wird es halt auf diese Weise gemacht, weil das ist ja eine sehr, sehr simple Weise. Also das geht ja schneller mal, dass man die Hand in die Hose steckt.
Genau, ja.
Und das ist dann auch ein ganz guter Tipp, den man Eltern oder eben Angehörigen geben kann, dass man einfach darauf schaut, dass viele Bewegungsaktivitäten da sind, sportliche Aktivitäten, vielleicht auch welche, wo man sich eben genital spürt, wie der Hupfball oder manche Kinder gehen dann sehr gern reiten oder andere Dinge, Ballspiele, Schwimmen, alles, wo man sich einfach körperlich einsetzen kann und das fördert nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern auch die sexuelle Entwicklung.
Ganz genau, also es ist ein, ich finde das ein toller Vergleich, ich war eine Zeit lang Englischtrainerin im Kindergarten und da habe ich immer so herrlich gefunden, weil die Kinder sich wirklich mit dem ganzen Körper freuen. Also ja. Ist immer, das denkt, glaube ich, fast jeder, wenn man ein Kind sagt, so, ja, wir spielen jetzt was oder wir machen Bewegung, dann schreien die so richtig, yeah! und so richtig bis in die Zehenspitzen, überall sieht man, die Wahrnehmung ist gerade überall und die sind total im Körper, ja.
Ja.
Und durch das Ganze, was halt auch strukturell bedingt ist, was ich auch verstehe, dass es halt jetzt eher darum geht, in der Schule dann ruhig zu sitzen und so weiter, wird das ein Stück weit einfach abtrainiert. Die Wahrnehmung und auch das wird eben auch, wie du sagst, genommen, das auszuleben. Und da bedarf es dann ganz, ganz viel Ersatzangebot und einfach, dass man sich gut spürt, weil die meisten Themen, muss ich auch sagen, in der Praxis von mir sind Wahrnehmungsthemen. Mhm. Also die meisten Menschen haben verlernt, sich selber wahrzunehmen oder halt so intensiv wahrzunehmen.
Ja, also dass man dann wenig sexuelle Lust empfindet. Bisschen,
genau. Ja. Oder auch körperlich einfach das gar nicht so spürt, dass man zum Beispiel einen extrem verspannten Beckenboden hat. Es gibt ganz viele Frauen und Männer, die haben einen ganz einen verspannten Beckenboden und spüren es einfach nicht.
Ja.
Das ist wirklich, also ich habe jetzt erst die Ausbildung gemacht zur Beckenbodentrainerin. Und da merkt man halt wirklich eigentlich, wie viel da dahinter stecken würde und wie viel Wahrnehmungsspielraum da gibt. Und das ist einfach ein bisschen abtrainiert worden.
Ich glaube, ich muss dich wirklich noch zu einer weiteren Folge einladen. Dann reden wir über das Beckenbodentraining auch noch.
Gerne, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank, Katrin, dass ich dich einladen durfte und dass du mir so viele spannende Dinge erzählt hast. Wo kann man dich finden, wenn man Interesse hat, mit dir in Kontakt zu treten?
Ja, also ich habe eine Homepage, www.körperliebelust.com. Da findet man quasi meine Praxisseite, wo man eben Termine ausmachen kann, wo man aber auch Workshops und Fortbildungen und so weiter machen kann bei mir. Und ich freue mich sehr über jeden, der sich meldet. Und ja, der sich einfach mit dem Thema Körperliebe und Lust befassen möchte. Der Name ist quasi Programm.
Und du bist in Losdorf, gell?
Genau, meine Praxis ist in Losdorf, direkt an der Autobahn. Und es gibt auch Zuganbindung und so weiter. Das ist eigentlich sehr, sehr gut erreichbar.
Ja. Okay, ja. Sehr gut. Ich glaube, auf Instagram findet man dich auch. Oder ist das
Instagram, nein, das ist
ein privater Account, gell?
Ein privater Account, aber ich habe einen Facebook-Account, auch Körperliebe, Lust, Sexualpädagogik.
Okay.
Genau, ganz genau. Ja.
Passt, super.
Dankeschön. Für das tolle Gespräch. Ich hätte jetzt noch ewig weiterquatschen können, ist aber wahrscheinlich auch einfach berufsbedingt.
Ja. Nein, es ist auch sehr spannend und wir können uns wirklich gerne einen zweiten Termin auch noch ausmachen. Gerne, ja. Dann würde ich auch noch gerne sagen, dass ich mich sehr über Feedback freuen würde, wenn ihr Kommentare zu meinen Interviews habt, irgendwelche Wünsche, was ihr euch wünschen würdet für zukünftige Interviews, wo ihr gerne hättet, dass ich genauer drauf eingehe, könnt ihr mir bitte gerne Feedback schreiben auf info@johannaginter.com oder auf Instagram mir auch folgen unter sexplained by Johanna. Also da freue ich mich immer sehr. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Katrin, und
danke dir auch. Vielen Dank, bis bald.